Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Wow, was für ein Rennen. Starten wir mal so in der MotoGP am Wochenende in Spielberg. Reifenpoker, Regenchaos und am Ende ein überraschender Heimsieg von Brad Binder auf seiner KTM am Red Bull Ring in Österreich. Auch der WM-Kampf nimmt noch einmal Fahrt auf. Wir haben einen neuen Zweitplatzierten in der Rangliste und Suzuki bläst noch einmal zur großen Aufholjagd. Über all das werden wir natürlich sprechen, aber erst einmal begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Mein Name ist Moritz Knorr und ich begrüße von motorsporttotal Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck.
Hallo.
Servus, hallo.
Erstmal zu Beginn an euch die Frage, habt ihr euch überhaupt schon erholt von diesem wahnsinnigen Rennen, diese letzten Runden mit dem Regen, der dann eingesetzt hat, die Hälfte des Feldes auf Slicks unterwegs, die andere Hälfte auf Regenreifen. Ich glaube, spektakulärer haben wir es in den letzten Jahren selten erlebt.
Ja, es war schon ein ziemlich chaotisches Rennen, sehr spannend, spektakulär, wie du sagst, sowas haben wir auch schon wirklich lange nicht mehr erlebt und Regen ist immer, da kann immer so viel passieren und es war halt witzig, dass halt einige Fahrer reingefahren sind, andere nicht und dass Binder das dann noch durchgefahren ist, ganz großer Respekt. Ich meine, auf der einen Seite länger hätte es nicht mehr gehen dürfen, weil wenn da noch ein paar Kurven gekommen wären, dann hätte ihn wahrscheinlich noch Bagnaia und Martin und Co. mit den Regenreifen erwischt. Und das war schon eine Glanzleistung, weil speziell in den letzten zwei Runden, in der letzten Runde, die Reifen kühlen dann einfach aus und dann hast du einfach überhaupt keinen Grip. Und da sie ja mit Carbonbremsen fahren, kühlen auch die Carbonbremsen ab und danach hast du fast keine Bremswirkung mehr. Also auf Glatteis mit fast keinen Bremsen, mit einer 300 PS Maschine zu fahren. Brad Binder steht, glaube ich, für Big Balls. Das hat er echt großartig gemacht und ein super Heimsieg für KTM und ich glaube, alle Fans vor den Fernsehzuschauern, vor den Fernsehbildschirmen und auch die ganzen Fans vor Ort, ich meine, waren 86.000 Fans erstmals wieder, haben wir so ein großes Publikum an der Rennstrecke gehabt, also die haben alle ein Spektakel bekommen und gesehen bekommen und es war einfach riesen Action, große Show.
Juliane, wie hast du das Rennen verfolgt, vor allen Dingen natürlich diese letzten Runden? Bleibt uns irgendetwas anderes möglich, als unseren imaginären Hut aber mal richtig zu ziehen vor Brad Binder?
Ja, man kann wirklich sagen, er ist übers Wasser gegangen. Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat und er weiß es wahrscheinlich auch selber nicht, aber was er da in den letzten Runden an Fahrkunst noch ausgepackt hat, um das Ding nach Hause zu bringen, das ist echt aller Ehren wert. Und auch durch die Bahn hat das ganze Paddock seinen Hut gezogen und gesagt, also Wahnsinn, mit Slicks in den Bedingungen das Rennen auch mit diesem Vorsprung noch zu Ende zu fahren. Respekt. Es war schön zu sehen, wie auch KTM in der Box mitgefiebert hat, weil die auch dachten, oh Gott, jetzt bitte nicht stürzen. Und ich glaube, den Gedanken haben wir alle, weil wir gesehen haben, wie sehr er auf dem Motorrad kämpft. Er befand sich einige Male in Sturzgefahr, war dann auch mal kurz neben der Strecke und man dachte, oh Gott, ob das noch gut geht. Und auch dahinter, also als die Top 5 an die Box abgebogen sind, Brad Binder auf einmal in Führung lag, da war ja dahinter auch das reinste Chaos und Rossi leuchtete einmal auf P3 auf und man dachte schon, das gibt's nicht. Wie ist das jetzt zustande gekommen, weil sich unter den Regenbedingungen auf Slicks dann eben das ganze Feld auch nochmal irgendwie zusammengeschoben hatte und Valentino Rossi befand sich dann auf einmal auf Podestkurs und man dachte, oh Gott, also wenn das jetzt wirklich passiert, dann brechen hier alle Dämme. Leider hat es dann am Ende nicht ganz gereicht, aber trotzdem mit Platz 8 für den Doktor das beste Saisonergebnis. Also es ging drunter und drüber und man fühlte sich so ein bisschen wie die Fahrer. Man wusste nicht, wo oben und unten ist und wer gerade sich wo befindet. Auch, dass dann die, die auf Regenreifen gewechselt haben, in der letzten Runde noch am halben Feld vorbeigezogen sind, um dann noch das Podest zu erreichen. Also es war schon irre. Und in so einem Extrem haben wir, glaube ich, ein Fleck-to-Fleck-Rennen auch noch nicht gesehen. Das lag eben daran, dass der Regen so spät kam und die Entscheidung wirklich, wirklich auf Messers Schneide war, okay, fahren wir jetzt noch rein? Reicht es dann, um das, was wir an Zeit in der Box verlieren, wieder reinzuholen? Weil man muss ja auch bedenken, die Regenreifen brauchen auch erstmal eine Weile, um auf Temperatur zu kommen. Das ging sich für Bagnaia, für Martin noch aus. Sie sind noch aufs Podest gefahren, aber man hat eben auch an Marc Marquez gesehen, der gestürzt ist. Es kann auch ins andere Extrem umschlagen und man sieht die Zielflagge dann eben nicht oder er ist ja dann weitergefahren, gerade noch als 15. Also das war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge und Brad Binder hat es mit Slicks wirklich sich zum Sieg gezaubert, kann man sagen.
Gerald, Juliane hat es angesprochen, zwischenzeitlich Valentino Rossi auf P3 auf dem Podium. Wie hast du reagiert, als du das gesehen hast? Hast du gedacht, okay, das kann jetzt eigentlich nur ein Anzeigefehler sein, eigentlich kann das nicht sein. Wie war deine Reaktion darauf?
Ja, es war zu Beginn des Rennens war es halt ziemlich ernüchternd, weil er da in dieser Gruppe wie immer jetzt so um Platz 12, 13, 14, 15 herumgefahren ist. Und er hat dann halt auch die Chance gesucht und hatte er auch nichts zu verlieren und viel zu gewinnen und hat es mit seiner Erfahrung einfach clever gemacht. Er hat auch gesagt, dass Marini und Lecona, die mit ihm da in dieser Kampfgruppe waren, gesehen haben, dass er nicht an die Box fährt und er glaubt, dass sie deswegen eben auch nicht an die Box gefahren sind und eben auch diese Chance gesucht haben und gesagt haben, okay, wenn der alte Mann mit so viel Erfahrung draußen bleibt, dann machen wir das halt auch. Hat sich eigentlich für alle ausgezahlt, weil sie waren eigentlich im Ziel, auch wenn sie jetzt noch von ein paar Fahrern mit Regenreifen überholt worden sind, waren ihre Ergebnisse einfach besser, als es davor war. Also sie konnten eigentlich nur gewinnen, haben gepokert und ja, war schon irre, ja. Plötzlich Valentino wieder so auf Podestkurs zu sehen. Ich meine, wenn es geklappt hätte, wäre es das 200. Podium in der Königsklasse gewesen. Da sind die kleinen Klassen ja gar nicht einmal dazugerechnet. Ja? Also das wäre schon ein riesen Meilenstein gewesen. Aber auch dann, wie zum Beispiel Lecona ihn überholt hat und bis Ausgangskurve 8 auf Platz 2 gelegen ist. Ja, ich meine, den hat KTM vor die Türe gesetzt und dann hätte es fast einen KTM-Doppelsieg gegeben durch ihn. Und ja, in den letzten zwei Kurven sind eben dann die mit den Regenreifen vorbeigefahren. Also es hat halt nicht mit dem Podest geklappt für diese Fahrer, für Lecona, Marini und Rossi, aber das Ergebnis war trotzdem besser, als es eigentlich davor war, weil davor waren die Top Ten für alle drei nicht in Reichweite. Und so haben sowohl Lecona als auch Marini ihr bestes MotoGP-Ergebnis geholt. Und Rossi hat auch sein bestes Ergebnis in diesem Jahr geholt, also super gepokert, gut umgesetzt, sitzen geblieben, coole Geschichte, ja.
Wir haben ja jetzt schon über einige Themen gesprochen, die wir definitiv bereden müssen. Lass uns vielleicht nochmal chronologisch vorne anfangen. Bei der Anfangsphase, bei der Mittelphase dieses Rennens, wir haben eben im Vorgespräch ja schon so ein bisschen geschwärmt über dieses Rennen und dass wir ja eigentlich auch ohne diese Regenphase dann am Ende gesagt hätten, dass es extrem spektakulär und spannend war. Es war die ganze Zeit da vorne, ja, so eine kleine Gruppe, die sich da immer wieder abgewechselt hat, Führungswechsel. Ja, es war einfach extrem spannend. Oder Juliane, wie hast du so diese Anfangsphase, diese Mittelphase gesehen, als der Regen noch nicht da war und ja, alle noch auf Slicks unterwegs waren?
Ja, es war wirklich eine interessante Kampfgruppe da vorne. Man muss zwar sagen, Bagnaia hat die meisten Runden angeführt, aber musste sich da gegen Quartararo und auch gegen Marc Marquez durchaus behaupten, die ihn da immer mal angegriffen haben. Aber die Ducati-Power hat ihm Bagnaia natürlich geholfen, wieder in Führung zu gehen. Trotzdem lagen diese drei zeitweise auch noch mit Jorge Martin und Johann Sarko relativ eng beisammen. Sarko musste dann so ein bisschen abreißen lassen, ist im Verlauf des Rennens auch gestürzt, noch bevor der Regen kam. Und Martin hatte ein bisschen mit einem überhitzten Vorderreifen zu kämpfen, hat sich dann ein bisschen zurückfallen lassen, um wieder in seinen Rhythmus zu finden und kam dann auch wieder ran. Also da gab es durchaus schöne Zweikämpfe und einige Positionswechsel. Ja, und dann kam eben, wie gesagt, der Regen und es war interessant zu hören, wie Bagnaia und Martin das dann im Nachhinein bewertet haben, weil die tatsächlich verraten haben, die haben sich so ein bisschen an Marc Marquez orientiert. Der gilt ja in diesen Mischbedingungen, die es ja am Anfang noch waren, so als Spezialist, um den richtigen Moment abzupassen, um an die Box zu kommen. Und als er dann entschieden hat, ich glaube, in der Ende der 25. Runde war es und 28 Rennrunden standen auf der Uhr, an die Box zu fahren, um auf das Bike mit Regenreifen zu wechseln. Und sowohl Jorge Martin als auch Francesco Bagnaia und auch Quartararo und mir sind ihm gefolgt, sind auch auf das andere Bike gestiegen und Binder hat sich eben dagegen entschieden, hat gepokert und ist durchgefahren. Und als dann alle rauskamen, lagen die ja erstmal auf Platz 10 und dahinter. Also Marquez war so der Erste unter den Regenreifenfahrern, sag ich jetzt mal, ist dann aber eben gestürzt und sowohl Bagnaia als auch beispielsweise Quartararo haben gesagt, sie wären in dieser ersten Kurve kurz nach dem Bikewechsel auch fast abgeflogen und mussten da weit gehen. Also da sieht man, dass es schwierig war, erstmal mit den Regenreifen auf Temperatur zu kommen und dann den Rhythmus zu finden. Und deswegen war es ja auch so kritisch, ob es nach hinten raus tatsächlich reichen würde, um diesen Rückstand wieder aufzuholen. Also Bagnaia war sich da bis zum Schluss nicht sicher und er und Martin wussten auch gar nicht wirklich, auf welcher Position sie jetzt gerade im Rennen liegen. Also die wussten eigentlich erst kurz nach dem Zielstrich, dass es tatsächlich fürs Podest gereicht hat. Da sieht man mal, wie chaotisch das da in den Schlussrunden zuging. Die einen auf Regenreifen, die anderen auf Slicks, alle durcheinander gemischt. Also es war wirklich ein irres Rennen. Aber man muss sagen, selbst ohne den Regen hätten wir, glaube ich, bis zum Schluss noch einen echt spannenden Kampf um das Podest und den Sieg gesehen. Besonders bitter war es eigentlich für Marc Marquez, der tatsächlich im Trockenen überraschenderweise konstant auf Podestkurs lag, obwohl ja Spielberg, was die harten Bremspunkte in den Rechtskurven angeht, für seine angeschlagene Schulter natürlich Gift sind und er ist auch mit Schmerzmitteln gefahren, aber konnte da erstaunlich gut mithalten und hat selber gesagt, also das war so eigentlich mein bester Sonntag in diesem Jahr, selbst besser als der Sieg am Sachsenring, weil es da eben besondere Bedingungen waren, seine Paradestrecke, viele Linkskurven, aber jetzt hier auf so einer schwierigen Strecke wie Spielberg, wo er wohlgemerkt, wenn auch knapp, noch nie gewonnen hat, so um den Sieg mitkämpfen zu können und dann, dass ausgerechnet ihm der Regen da einen Strich durch die Rechnung macht, das war schon sehr überraschend und natürlich für ihn ein bisschen bitter, aber er hat eine super Show geliefert, wie alle anderen auch und ich glaube, auch wenn es am Ende nur für ihn für Platz 15 gereicht hat, konnte er viel Positives mitnehmen.
Gerald, Marc Marquez hat ja im Nachhinein auch gesagt, dass er von sich selbst glaubt, im Trockenen das Rennen hätte gewinnen können. Er war ja im Vergleich zu den meisten anderen mit der weicheren Mischung auf den Hinterreifen unterwegs. Was glaubst du, hätte er wirklich diese große Chance gehabt im Trockenen?
Ja, ich glaube schon. Er meinte nämlich nachher, dass der weiche Reifen jetzt nicht so unbedingt der große Poker war, wie man es von außen vermutet hat. Man hatte von außen vermutet, dass er mit dem weichen Reifen jetzt mal alles riskiert und darauf hofft, dass der Regen früher einsetzt und dann das Motorrad gewechselt wird. Aber man hat schon im vierten freien Training gesehen, wo er mit diesem Reifen gefahren ist, dass das dass eine sehr gute Pace hat. Und er hat dann gemeint, er hat dann, ich glaube, Quartararo überholt und war dann Zweiter und hat relativ schnell auf Bagnaia aufgeschlossen. Und er hat gemeint, das hat ihn selber überrascht und hat auf einmal gewusst, und das war schon eher gegen Ende des Rennens, und dann hat er gewusst, okay, ich habe eigentlich noch total viel in der Hinterhand, das hat ihn selber überrascht. Und seine Körpersprache hat auch, bis es dann wirklich zu regnen angefangen hat, sehr souverän gewirkt. Also ich glaube schon, dass er versucht hätte, dieses Rennen zu gewinnen. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, er ist dann eben an die Box gekommen. Und nach dem Boxenstopp, wenn er da nicht gestürzt wäre, hätte er vielleicht den Binder sogar noch abgefangen, ja, mit Regenreifen. Also das wissen wir natürlich nicht, aber da gäbe es vielleicht auch noch die Chance. Man muss aber insgesamt, wenn wir auf Honda schauen, sagen, Marquez war halt vorne dabei und hat um den Sieg gekämpft im Trockenen und alle anderen Honda-Fahrer waren quasi im Nirgendwo. Ja. Und er sagt, dass also einerseits körperlich ist er immer noch nicht ganz da, wo er hin möchte, das wird noch immer noch dauern. Auf der anderen Seite, er testet für Honda die verschiedensten Details jetzt aus, von Chassis, verschiedenen Abstimmungen. Sie versuchen prinzipiell einfach mehr Grip am Hinterrad zu finden. Und der Fokus geht eigentlich für nächstes Jahr. Also sie versuchen jetzt in der zweiten Saisonhälfte alles so vom Paket her vorzubereiten, dass sie nächstes Jahr vom ersten Rennen an wieder um Siege kämpfen können. Das ist so quasi das große Ziel. Und Marquez war jetzt nach diesem Rennen auch nicht zu geknickt, weil, wie gesagt, für ihn geht es jetzt hier eigentlich nur mehr um Einzelergebnisse. Und er hat gesehen, dass er da konkurrenzfähig ist und um den Sieg kämpfen kann. Und das war, glaube ich, für ihn das Positivste, was überwogen hat, was er mitnehmen kann. Und deswegen, ja, ein Punkt, ja, mein Gott, ja, ich glaube, diese positive Performance, die man von ihm gesehen hat, ist das schon, dass das Gute überwogen hat bei ihm.
Du hast die Honda-Probleme schon angesprochen. Juliane, was denkst du denn fürs nächste Jahr? Schafft man es wirklich, dieses Gesamtpaket dann auch wirklich von Anfang an auf die Strecke zu bringen?
Das ist eine gute Frage. Also man versucht wirklich viel, aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, sowohl von Honda als auch von anderen Herstellern wie Yamaha, dass man sich da auch schnell verzetteln kann, gerade wenn man verschiedene Fahrer mit unterschiedlichsten Teilen versorgt, wie es ja jetzt auch am Wochenende war. Marc Marquez ist im Moment der Einzige, der das neue Chassis fährt, weil man ihm es eben anvertraut hat, das erste Feedback dazu zu geben und es entsprechend weiterzuentwickeln. Klar, er hat die meiste Erfahrung mit dem Motorrad und auch wenn er angeschlagen ist, ist er immer noch die Nummer 1 im Team und für den Hersteller. Aber wenn das Chassis dann fertig ist, es dann tatsächlich einfach an die anderen Fahrer abgibt und die super damit klarkommen, so wie ein Marquez, ist die andere Frage. Also es ist schwierig, man kriegt es sicherlich hin, für Marc Marquez ein Motorrad zu bauen, das mit dem er gewinnen kann, weil er dann eben im Zweifelsfall auch Schwächen überfahren kann und daraus ein Siegmotorrad macht. Aber ob es dann eben für den Pol Espargaró und für die beiden anderen Satellitenfahrer genauso aussieht, die Vergangenheit sagt uns, dass es wahrscheinlich eher schwierig wird. Und Pol Espargaró hört sich mittlerweile auch relativ resigniert an. Er ist jetzt zweimal hintereinander nicht in die Punkte gefahren. Und da dem verlässt so gefühlt langsam auch der Mut und die Motivation. Ich weiß nicht, aber man kann da natürlich jetzt auch schon erste Risse im Verhältnis zu Honda rein interpretieren, weil er sich da vielleicht auch nicht so hundertprozentig vertraut und angekommen fühlt, wenn er eben immer nur die zweite Geige spielt, auch in der Entwicklung der Teile. Ist eine schwierige Kiste. Also man setzt da schon sehr wieder auf einen Marc Marquez, was einerseits verständlich ist, weil er ist eben der mehrfache Weltmeister. Er hat für Honda in den letzten Jahren die meisten Siege und Titel geholt. Aber das kann sich natürlich hinten raus auch wieder rächen, weil wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann, dass sich ein Fahrer verletzt und dann ist der Starfahrer nicht mehr da und man guckt dann im absoluten Hinterfeld rum. Und so weit will man es ja eigentlich nicht mehr kommen lassen. Also wird sich zeigen, ob man da den richtigen Weg einschlägt. Im Moment lässt sich das, glaube ich, noch wirklich schwer beurteilen, ob es dann für die nächste Saison tatsächlich der Knoten platzt, will ich mal so sagen. Also das wird man abwarten müssen.
Gehen wir chronologisch beim Rennen mal etwas weiter. Es kam dann irgendwann dieser Punkt X. Das war so 6 bis 8 Runden vor dem Ende des Rennens, als die Regenflaggen immer wieder geschwenkt worden sind. Und dann kam dieser Punkt, okay, alle Top-Leute aus der WM kommen an die Box. Quadraro, Mir, Bagnaia, alle sind reingekommen. Hingegen, wir haben es ja schon angesprochen, zum Beispiel Binder, zum Beispiel Marini, Lecuona, Rossi, alle draußen geblieben. Gerald, wieso haben sich da diese Top-Leute alle im Kollektiv dafür entschieden, auf die Regenreifen zu wechseln?
Naja, weil sie eigentlich um die WM fahren und keiner wollte jetzt irgendetwas Verrücktes riskieren, was der andere eben nicht macht. Ja? Mir hat zum Beispiel nach dem Rennen gesagt, er hatte schon den Gedanken, dass er draußen bleibt, aber wie er gesehen hat, dass Quadraro und Bagnaia reinfahren, ist er auch reingefahren, um einfach zu spiegeln, was sie machen. Und du darfst auf der anderen Seite nicht vergessen, die fahren schon um die WM, auch wenn der Vorsprung von Quadraro halt natürlich sehr groß ist. Und wenn jetzt so schwierige Verhältnisse sind, ist natürlich das Sturzrisiko und das Verletzungsrisiko extrem hoch. Ja, wenn jetzt da zum Beispiel, reines Beispiel, Quadraro da mit Slicks weitergefahren wäre, der wäre gestürzt, hätte sich verletzt und wäre für ein paar Rennen ausgefallen, ja, dann sagt natürlich jeder, warum bist du das Risiko eingegangen und hast nicht auf den sicheren Weg gewählt und Regenreifen genommen, ja. Also das muss man schon, finde ich, bedenken, eben bei den Fahrern, die um die WM kämpfen. Ja. Marquez hat überhaupt nichts zu verlieren, er war an der Spitze dieser Gruppe und hat gesagt, okay, es regnet, ich fahre jetzt rein und probiere es einfach mit den Regenreifen. Ja. Vielleicht geht's auf, vielleicht geht's nicht auf. Ja. Und er hat diesen Weg eingeschlagen und Binder und dann eben andere, die haben auch nichts zu verlieren und haben gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mit Slicks weiterzufahren. Entweder es geht auf und ich bin der große Held oder es geht nicht auf und okay, ich habe es wenigstens probiert. Ja. Also da ist die Ausgangslage etwas anders und ich finde eben, wenn man auch das Risiko Verletzung im Hinterkopf hat, eben für die Fahrer, die um die WM kämpfen, ist es einfach dann die sichere Variante, an die Box zu fahren und mit Regenreifen zu fahren, finde ich.
Dadurch natürlich, wie auch schon angesprochen, diese teils verrückten Konstellationen da an der Spitze des Rennens. Und dann gab es ja auch einen Dreikampf zwischenzeitlich, kurz vor Schluss, zwischen Marini, Lecuona und Valentino Rossi. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Oder Juliane, was meinst du?
Ja, also so ein Bruderduell zu sehen, gerade Marini gegen Rossi, ist natürlich immer was Besonderes, auch für die beiden. Also Marini hat auch gesagt, es ist immer toll, gegen ihn im Rennen zu fahren und ich hoffe, das passiert noch ein paar Mal mehr, auch wenn Rossi ja schon seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben hat. Wir haben ja noch ein paar Rennen, also vielleicht kommt es nochmal dazu. Rossi selber hat ja gesagt, als er sich selber da auf dieser Anzeigetafel auf Platz 3 gesehen hat, da wusste er auch erstmal gar nicht, wie ihm geschieht und ihm ist so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Aber für ihn ging es dann halt am Ende auch so ums pure Überleben, also quasi noch irgendwie ins Ziel zu kommen. Also ich denke mal, der Podestplatz war dann auch mehr oder weniger zweitrangig, auch wenn er toll gewesen wäre. Aber da hältst du dann natürlich bei den Bedingungen auch nicht mehr volle Kanne rein und kannst du auch gar nicht, sonst liegst du früher auf der Nase, als du gucken kannst. Insofern hat er das noch irgendwie versucht, ins Ziel zu managen und Marini und Lecuona, gerade Lecuona hat gerade in diesen ja Misch- oder nassen Bedingungen schon des Öfteren mal bewiesen, in Trainings oder auch in Le Mans, dass er da durchaus ein ja ernstzunehmender Konkurrent ist, lag ja auch zwischenzeitlich auf Podestkurs, aber dann kamen eben die Regenreifenfahrer von hinten und haben sie leider noch aufgeschnupft, aber für alle drei, für Marini, für Lecuona und auch für Rossi, jeweils das beste Saisonergebnis, ein irrer Kampf am Ende, wie du gesagt hast, so ein bisschen mit stumpfen Waffen für sie, eben mit Slicks auf der nassen Strecke, aber trotzdem, wie sie das ins Ziel gebracht haben, das gehört auch respektiert, genauso wie Binder, der natürlich in einer ganz anderen Ausgangslage war, als er da auf einmal in Führung lag. Aber alle, die da auf Slicks ungestürzt ins Ziel gekommen sind, haben das wirklich bravourös gemacht, weil das waren gerade in der letzten Runde extreme Bedingungen. In der ersten Kurve hat es wahnsinnig geregnet und da dann irgendwie fokussiert zu bleiben, alle Sinne beisammen zu halten und das noch einigermaßen sicher ins Ziel zu bringen, das ist schon nicht einfach und deswegen haben das alle wirklich gut über die Bühne gebracht.
Und dann sind wir ja in die letzte Runde gegangen und die Konstellation, die war dann ja komplett anders als dann ja anderthalb Minuten später, als dann alle über den Strich gefahren sind. Gerald, erzähl doch mal, wie hast du diese letzte Runde erlebt?
Also es war ziemlich chaotisch, weil auf der einen Seite war natürlich die Situation von Binder, es regnet immer stärker und stärker. Bleiben die überhaupt jetzt alle sitzen mit den Slicks oder fliegen die jetzt reihenweise ab? Ja, also das war schon ein sehr brenzliger Moment. Und am Anfang waren natürlich die Kameras auf Binder und eben auf dieser Kampfgruppe mit Lecuona, Marini, Rossi und so. Und man hat eigentlich nur auf dem Zeitenmonitor gesehen, wie auf einmal die Zeiten so extrem, also man hat schon gesehen, wie sie da wie auf rohen Eiern herumfahren, aber man hat jetzt dann nicht genau gesehen, wie viel schneller die Regenreifen sind, weil das hast du dann erst am Ende vom ersten Sektor gesehen, von den Zwischenzeiten her und wie viele Plätze eben die Regenreifenfahrer gut machen. Und dann kommen die plötzlich hier im Infield, im zweiten Sektor und fahren vorbei, als würden die anderen Moto3-Motorräder fahren. Also der Unterschied war schon krass zu sehen, ja. Also wirklich, wirklich crazy, wo du wirklich bis zum Zielstrich nicht wusstest, was passiert, ja. Also, dass es genau in dieser Runde so dieser Kipppunkt ist, ja, ist schon erstaunlich gewesen, weil in der vorletzten Runde waren die mit Regenreifen nicht wirklich viel schneller als die Fahrer mit Slicks und dieser Kipppunkt war wirklich in der letzten Runde. Also wenn da jetzt noch eine Runde zu fahren gewesen wäre, ich glaube, dann hätten die mit den Slicks auch für die letzte Runde einfach aufs andere Motorrad wechseln müssen.
Juliane, was meinst du, was ist dein Tipp? Wie viele Kurven hätte es noch gedauert, bis dann Binder auch noch seine Führung verloren hätte und Bagnaia und Martin da vorbeigezogen wären? Wären es überhaupt zwei Kurven gewesen oder hättest du gesagt, okay, die erste Kurve und dann wäre es schon dahin gewesen?
Ja, so ein, zwei Kurven hätte es wahrscheinlich gebraucht, aber wenn man sich mal die Zeitenunterschiede in den Rundenzeiten des letzten Umlaufs anguckt, das ist schon irre. Also ein Binder lag bei 1,50, ein Bagnaia und ein Martin bei 1,35, 1,36, also 15 Sekunden und mehr Unterschied auf eine Runde. Also das sind Welten. Und Bagnaia und Martin, die haben auch selber gesagt, wir haben versucht, in der letzten Runde mitzuzählen, wie viele Fahrer wir überhaupt überholt haben, aber kamen nicht wirklich hinterher, weil das wirklich innerhalb von wenigen Kurven das halbe Feld waren. Also es war wirklich extrem, deswegen waren sie sich auch gar nicht bewusst am Ende, ob sie jetzt auf Podestkurs liegen oder nicht, weil sie nicht genau wussten, wie viele Fahrer jetzt zum Opfer von ihnen wurden, um es mal in Anführungsstrichen zu sagen. Und ich glaube tatsächlich, es hätte vielleicht zwei Kurven gebraucht und dann hätten sie beide auch noch einen Binder aufgeschnupft, weil der ja wirklich, also im Vergleich zu der normalen Geschwindigkeit, die wir am TV-Bildschirm von MotoGP-Motorrädern sehen, sah es ja wirklich so aus, als ob er fast steht. Es war wie auf Eis zu fahren und das hätte wirklich nicht mehr viele Meter gebraucht und er wäre auch noch aufgeschnupft worden. Also es war wirklich, es stand spitz auf Knopf und es war genau der richtige Moment für ihn, auf Slicks zu bleiben, während die anderen auf Regenreifen gewechselt haben. Also es hätte nur wenige Meter länger dauern dürfen und der Sieg wäre dahin gewesen. Und wie auch Gerald schon gesagt hat, wäre Marquez nicht gestürzt, hätte es eben passieren können mit ein paar Kurven mehr, dass Binder auch gar nicht mehr auf dem Podest gestanden wäre. Denn dann wäre wahrscheinlich Marquez Sieger geworden oder eben mit Bagnaia und Martin in welcher Reihenfolge auch immer auf dem Podium gestanden. Aber hätte Fahrradkette. Am Ende ist es so gekommen, wie wir es gesehen haben. Und es war auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die Fahrer mit Slicks und die Fahrer mit Regenreifen sich da eben in diesem Kipppunkt, wie Gerald sagte, begegnet sind. Und deswegen war diese letzte Runde wirklich die verrückteste, die wir seit langem gesehen haben.
Du sprichst es an. Hätte, wäre, wenn das Ergebnis, was uns keiner mehr nehmen kann, das lautet dann eben Binder vor Bagnaia und Martin. Und auf Platz 4, da ist einer, der zwar sein Podestergebnis der Vorwochen nicht wiederholen kann, aber trotzdem seine gute Leistung, seine positiven Leistungen, die positiven Entwicklungen bestätigen kann. Und zwar ist es Juan Mir. Gerald, ist das die große Trendwende für Suzuki jetzt in Österreich gewesen? Gibt es jetzt doch noch den großen
WM-Kampf? Nicht ganz. Ja. Also der zweite Platz im ersten Rennen war natürlich echt gut. Das war wirklich die Andeutung, jetzt kann was gehen. Hier unter schwierigen Bedingungen wieder Platz 4 geholt. Ja, Podest halt dann im Endeffekt ganz knapp verpasst. Wieder ein solides, gutes Ergebnis, wenn man sich anschaut, wo Alex Rins so herumfährt. Also da hat Mir schon die Konstanz, den Speed, die Cleverness, die Abgebrühtheit. Also das sind schon Qualitäten, die ein Weltmeister hat und die zeigt er jetzt. Er war in beiden Rennen vor Quartararo, was natürlich für die WM gut ist, aber so wirklich viele Punkte hat er jetzt auch nicht aufgeholt. Ja. Ich bin gespannt jetzt auf vor allem jetzt auf Silverstone, was auch eine sehr schnelle Strecke ist, wie dort die Suzuki laufen wird, weil im vergangenen Jahr wurde in Silverstone ja nicht gefahren, wurde das Rennen abgesagt wegen Corona. Und dann auf einer anderen Strecke werden wir sehen, wie die Ride-Height-Vorrichtung hinten im Heck sich auf einer anderen Strecke beweisen wird, ob das wirklich dieser Fortschritt ist, den Suzuki gemacht zu haben scheint. Aber insgesamt, wie gesagt, die Konstanz ist da. Ich glaube, mir darf man nicht ganz noch abschreiben im WM-Kampf. Aber er muss halt jetzt oft vor Quattro ins Ziel kommen und das auch mit ein paar Plätzen Abstand dazwischen, ja, dass er wirklich Punkte gut machen kann. Schauen wir mal. Also, aber insgesamt hat Suzuki schon stärker gewirkt als in der ersten Saisonhälfte. Und jetzt kommen eben genug Strecken, wo Suzuki im Vorjahr schon sehr stark war. Ja, also schauen wir mal. Ganz abschreiben würde ich Suzuki und mir noch nicht.
Er liegt ja jetzt punktgleich mit Bagnaia auf Platz 2 der Rangliste, 47 Punkte hinter Quadraro. Juliane, man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass Suzuki auch wieder mehr dran glaubt, dass sie so ein bisschen Blut geleckt haben. Wie schätzt du die Situation ein?
Also ich glaube auch, dass mir der festen Überzeugung ist, dass sie es noch schaffen können. Also er hat auch selber gesagt, es kommen jetzt Strecken, die uns liegen, die der Maschine liegen und wo er sich tatsächlich auch den Sieg zutraut. Also er sprach davon, dass er jetzt ja mindestens 2 Siege braucht und Quartararo aus seiner Sicht hoffentlich nicht so gut ist, um die Lücke zu schließen und dann eben gegen Saisonende hin mehr oder weniger Paar auf Paar zu stehen oder dran vorbeizukommen. Also er sieht die Chance. Er weiß natürlich, dass 47 Punkte ein hartes Brett sind. Aber wir haben auch gesehen, in Quartararo ist nicht unfehlbar. Ihm sind auch schon wahnsinnig kuriose Dinge in dieser Saison passiert, mit diesem offenen Reißverschluss, mit dem Armpump-Problem, wo er dann eben Plätze und auch wichtige Punkte verloren hat. Das hat sich jetzt noch in seinem Punktekonto nicht so bemerkbar gemacht, weil er, wie gesagt, diese 47 Punkte Vorsprung hat, eine relativ konstante Saison fährt, aber es kann doch alles passieren. Also es sind noch einige Rennen offen. Sag niemals nie. Quartararo weiß, er darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Er muss weiter aufs Podest fahren, weil er weiß, Konstanz ist Trumpf. Und er wird auf jeden Fall mit mir rechnen müssen, weil ich glaube, dass der jetzt, nachdem er im ersten Spielbergrennen auf dem Podest stand und jetzt nur knapp dran vorbeigeschrammt ist, eben unter speziellen Bedingungen, dass der wieder Blut geleckt hat und jetzt richtig gut drauf ist. Und mit diesem Ride-Height-Device, wie wir es erwähnt haben, hat man da jetzt auch noch ein Device in der Hinterhand, von dem man sich einiges verspricht. Das hat sich in Spielberg schon bezahlt gemacht. Und deswegen denke ich, sollte man Suzuki auf jeden Fall nicht vorzeitig abschreiben.
Wir sprechen jetzt ja immer darüber, ob Quartararo noch eingeholt wird, ob es da noch Möglichkeiten gibt. Wir verlieren dabei so ein bisschen diesen Kampf um Platz 2 aus den Augen, weil da geht's ja richtig zur Sache. Banyaya, mit mir und Sarko. Sarko vor diesem Rennen noch auf Platz 2, dann gestürzt, nicht ins Ziel gekommen, hat jetzt ja den zweiten Platz verloren, abgestürzt auf Platz 4. Glaubst du, dass da alle noch Möglichkeiten haben, vielleicht die Lücke kleiner zu machen zu Quartararo, Gerald, oder schätzt du da nur mir mit diesen Qualitäten?
Also sagen wir so, in der ersten Saisonhälfte war Sarko halt sehr, sehr konstant. Und das hat jetzt in jüngster Zeit wieder ein bisschen nachgelassen. Ja, und ist auch im Schatten zumindest an einem Wochenende gestanden von Martin. Martin war auch diesmal wieder sehr gut unterwegs, hat ihn unter Druck gesetzt. Und Bagnaia, der schwimmt halt immer irgendwie so mit, ja. Er hat noch kein Rennen gewonnen in diesem Jahr, also er hat überhaupt noch kein MotoGP-Rennen gewonnen. Er hat teilweise eine Konstanz, dann ist die Konstanz wieder nicht so da. Also das ist bei ihm ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich, ja. Und mir hat diese Qualitäten einfach sehr konstant zu sein und sehr wenig Fehler auch zu machen. Und deswegen glaube ich, dass ich, also wenn wir hier von diesem Dreikampf um Platz 2 sprechen, dass sich hier, glaube ich, schon mir durchsetzen wird, weil ich traue Suzuki schon zu, dass mir noch Rennen gewinnen kann in diesem Jahr. Also Aragon, Misano, Valencia, das sind sicher Strecken, wo er um den Sieg kämpfen kann, glaube ich. Und da kann sich er, glaube ich, auf Platz 2 dann durchsetzen. Die Frage ist, kann er die Lücke eben dann noch zu Quartararo schließen? Ja, und da müsste er halt auch Quartararo Fehler machen oder irgendetwas passieren, dass er mal ausfällt und mir dann gleichzeitig am Podium ist, wo er wirklich viele Punkte gut machen kann. Das bleibt abzuwarten. Das ist sehr schwierig, ist vielleicht auch unmöglich, aber nichts ist unmöglich im Rennsport, das wissen wir. Aber in dieser Verfolgergruppe sehe ich insgesamt schon mir als denjenigen, der das stärkste Potenzial hat, glaube ich.
Noch etwas weiter hinten in der Rangliste ist immer noch Brad Binder, trotz des Sieges jetzt. Klar, er hat sich etwas verbessert, steht aktuell auf Platz 6. Trotzdem müssen wir sagen, dass die Gesamtleistung von KTM ja wieder so ein bisschen zu wünschen übrig ließ an diesem Wochenende. Im vergangenen Jahr war man ja noch so stark in Spielberg. Jetzt diese Probleme kamen eigentlich bei trockenen Bedingungen überhaupt nicht hinterher. Juliane, woher kommen diese Probleme?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir hatten ja in Spielberg 1 die Situation, dass erstens Oliveira diesen Sturz hatte im Training und sich da die Hand angeschlagen hat, war also so ein bisschen gehandicapt. Das Rennen musste er vorzeitig aufgeben, weil sich sein Vorderreifen aufgelöst hat. Nun hatten wir ja für dieses Rennen, das zweite in Spielberg, einen neuen harten Vorderreifen. eben aufgrund dieses Reifendefekts hat Michelin den alten aus dem Verkehr gezogen und einen neuen, in Anführungsstrichen neuen, mitgebracht. Der wurde schon 2019 am Red Bull Ring gefahren. Und davon hatte sich KTM eigentlich versprochen, dass es diesmal besser läuft. Man muss jedoch sagen, dass das nicht wirklich eingetreten ist. Also zwar hat es Binder diesmal direkt in Q2 geschafft, was für ihn ja schon ein Erfolg ist. Das Qualifying kriegt er ja oft nicht so hundertprozentig auf die Reihe. Aber wäre der Regen nicht gekommen, hätte er jetzt im Kampf um die Podestplätze sehr wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Es wäre wahrscheinlich wieder ein Top-5-Ergebnis geworden, was ja sehr gut ist, aber es hätte nicht zum Sieg gereicht. Also er war auf jeden Fall Profiteur des Regens und auch seine Entscheidung, auf Slicks zu bleiben. Und ja, Oliveira, muss man sagen, ging völlig unter, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn auch im Rennen nicht so wirklich mitgekriegt, bis er da gestürzt ist, gerade in der Phase, als der Regen stärker wurde. Also hat die Zielflagge nicht gesehen, ist natürlich für ihn eine super Enttäuschung, nachdem er ja im Vorjahr damals noch mit Tech 3 beim Grand Prix der Steiermark in Spielberg gewonnen hat. Also er steht jetzt tatsächlich auch so ein bisschen im Schatten von Binder, hat man den Eindruck, und hat so sein Mojo verloren. Weil man ja vor der Sommerpause sagen muss, da hatte er sich wieder eingegroovt, stand auf dem Podest, hat auch in der WM satt Punkte gut gemacht, in den letzten 4 Rennen vor der Sommerpause so viele Punkte gesammelt wie Quartararo und war dann auch so ein bisschen ein heimlicher Titelkandidat. Also selbst Quartararo hat gesagt, also ich muss auf Oliveira aufpassen, wenn der weiter so abliefert, kann es sein, dass der sich noch an mich ranpirscht. Und jetzt, ja, außer Spesen nichts gewesen, muss man sagen. Also Binder hat die Kohlen aus dem Feuer geholt, sowohl im Spielberg 1 Rennen als auch jetzt mit dem Sieg. Und von Oliveira war nicht viel zu sehen. Das lief mehr oder weniger sehr enttäuschend für den Portugiesen, auch wenn man sagen muss, dass er natürlich immer noch so ein bisschen mit der Hand zu kämpfen hatte. Aber das kann man nicht als Ausrede nehmen. Es lief insgesamt nicht so prickelnd für ihn. Also da muss er jetzt aufpassen, dass es wieder besser wird, weil sonst wird natürlich auch in KTM die Diskussion losgehen, was da schief läuft, wenn Binder dann am Ende am Rennsonntag so abliefert.
Gerald, was meinst du, wird man jetzt bei KTM trotz des Sieges die richtigen Schlüsse ziehen können oder glaubst du, dass diese Euphorie über den Sieg die Probleme
überdeckt?
Also
sie werden sich sicher irrsinnig freuen, weil zu Hause ein Rennen zu gewinnen, wenn man damit eigentlich nicht wirklich rechnet, ist natürlich das beste Geschenk ever, was du haben kannst und auch eben für Red Bull, denen die Strecke gehört, die hier eine Riesenshow rundherum machen, dass dann so ein Rennen passiert mit so viel Spektakel und dann gewinnt auch noch Red Bull KTM, das ist natürlich großartig, aber ich kenne die Leute bei KTM gut und die sind mit den Füßen am Boden, die wissen genau, dass sie Schwierigkeiten haben, dass sie ja von der reinen Performance im Trockenen unter den Erwartungen geblieben sind und sie müssen weiterarbeiten, ja, ganz klar. Dieser Vorderreifen ist natürlich eine Geschichte, eine Thematik, das sie schon das ganze Jahr über verfolgt, weil sie eben nicht ihren bevorzugten harten Vorderreifen fahren können. Dieser asymmetrische Vorderreifen Spielberg 1 hat überhaupt nicht gepasst. Binder hat extrem große Probleme gehabt, Vorderrad blockiert, keine Unterstützung, nichts. Dieser symmetrische harte Vorderreifen war besser jetzt für Spielberg 2, aber trotzdem waren sie noch nicht ganz dort, wo sie eigentlich hinwollen. Die Reifen sind für alle gleich, KTM muss weiterarbeiten, ja, also sie müssen hier, finde ich, eine Konstanz finden in der zweiten Saisonhälfte, weil wir haben ja gesehen vor der Sommerpause, dass Oliveira da in den 4 Rennen eigentlich immer in der Spitzengruppe mitgemischt hat und das ist jetzt wieder komplett verloren gegangen. Und wenn sie wirklich nächstes Jahr um den WM-Titel kämpfen wollen, dann müssen sie als Team diese Konstanz finden. Also einerseits technisch, klar, da gibt es immer Kleinigkeiten, die man ändern kann. KTM hat ein extremes Entwicklungstempo, also man hat in der ersten Saisonhälfte gesehen, wie sie auf die Probleme nach den ersten Katar-Rennen reagieren haben können, mit dem Sieg von Oliveira im Trockenen, 2 zweiten Plätzen auch im Trockenen. Also da wird sicher noch was kommen und wenn sie technisch wieder einen kleinen Fortschritt machen, dann tun sich die Fahrer leichter und können dann auch wieder das letzte 1-2 Zehntel rausholen, dass das eben wichtig ist und der Unterschied ist, ob du 8. oder 9. bist oder 3., 4., 5. in der Gruppe mitmischt. Und wie gesagt, diese Konstanz muss KTM als gesamtes Team finden, weil Einzelergebnisse sind großartig, toll, keine Frage. Aber wenn man wirklich um den WM-Titel kämpfen will, dann ist es 5 Cent ins Phrasenschwein. Du musst einfach konstant sein, auf jeder Strecke stark sein.
Und dann, ja, schließen wir dieses spektakuläre Rennen ab. Es ist einfach so unglaublich viel passiert. Ich glaube, da ist für uns so eine kleine Verschnaufpause mal ganz gut und für euch Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Deswegen gehen wir einmal ganz kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Wir haben im ersten Teil ausführlich über dieses spektakuläre, chaotische und vor allen Dingen wilde Rennen gesprochen am Sonntag in Spielberg. Aber es ist ja noch viel, viel mehr passiert vor diesem Wochenende im Umfeld dieses Spielberg 2 Grand Prix. Das große Thema war natürlich die Suspendierung von Maverick Vinales durch sein Team, durch Yamaha. Juliane, vielleicht willst du nochmal das Ganze aufarbeiten. Was war überhaupt passiert?
Ja, es war die Hammermeldung am Donnerstag, bevor das Rennwochenende überhaupt losging, flatterte diese Pressemitteilung von Yamaha in unser Postfach, in der es eben hieß, Maverick Vinales wird an diesem Rennwochenende, dem zweiten in Spielberg, nicht teilnehmen, was ja an sich schon mal eine krasse Zäsur ist. Und ja, die Erklärung dafür in der Pressemitteilung klang dann auch erstmal sehr suspekt. Da war von einem unerklärlichen und unregelmäßigen Betrieb des Motorrads durch Vinales die Rede. Da konnte man sich jetzt erstmal nicht so wirklich was drunter vorstellen. Es hieß aber, dass eben, wie er das Motorrad fuhr, potenziell Schaden am Motor hätte anrichten können und auch ihn und andere Fahrer in Gefahr bringen hätte können. Und mehr Details hat Yamaha dazu selber nicht preisgegeben, aber es gab dann eben im Laufe des Rennwochenendes einige Spekulationen und auch Videoaufnahmen, die eben zeigten, wie Vinales in den letzten Runden des Spielberg 1 Rennens mehrfach im Drehzahlbegrenzer fuhr, und daraus wurde dann der Vorwurf abgeleitet, dass er ja den Motor absichtlich überdreht hat, um ihm jetzt mal salopp gesagt hochzujagen. Wie gesagt, Yamaha und auch Vinales selbst sind da nicht ins Detail gegangen, aber Fakt ist, Vinales ist am Samstag dann selber vor die Kameras getreten und hat sich öffentlich geäußert und entschuldigt bei Yamaha für sein Verhalten, und er hat auch betont, dass es nie seine Absicht war, irgendwen in Gefahr zu bringen. Von außen ist diese ganze Situation wirklich schwer zu beurteilen. Wir stecken nicht drin und ich glaube, wir kennen auch nicht die ganze Geschichte und alle Hintergründe dazu und werden sie wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber ob jetzt Vinales Entschuldigung die Wogen glättet, das wagen wir, glaube ich, zu bezweifeln. Also im Moment wissen wir nicht, ob er auf die Strecke mit Yamaha zurückkehren wird. Für Silverstone ist offiziell zumindest noch keine Entscheidung getroffen, ob er da wieder fahren wird. Es gab aber schon Gerüchte über mögliche Ersatzkandidaten, wer da ins Werksteam nachrücken könnte für den Rest der Saison, wer bei Petronas fahren könnte, falls es Crutchlow ist, der quasi ins Werksteam befördert wird für die restlichen Rennen. Also da gab es schon jede Menge Spekulationen. Vinales wird sicherlich hoffen, die Saison irgendwie zu Ende fahren zu können. Yamaha hat selber in den Interviews gesagt, sie werden jetzt Rücksprache mit Japan halten, wie man da weiter vorgehen will. Aber das ist natürlich eine krasse Nummer, muss man so sagen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob man das nicht irgendwie hätte anders regeln können. Vielleicht auch einfach intern behandeln können, anstatt es jetzt öffentlich an die große Glocke zu hängen. Weil für mein Empfinden kommen da beide Parteien nicht wirklich gut bei weg. Und für Yamaha ist es natürlich auch gewissermaßen ein Schuss ins Knie, um das jetzt mal so zu sagen. Weil sie kämpfen ja nicht nur in der Fahrerwertung um den Titel mit Quartararo, sondern auch in der Teamwertung und in der Hersteller-WM, also um die Triple Crown. Da lagen sie vor diesem Spielberg-Rennen noch in allen Wertungen vorn. Und ohne Vinales fehlt einfach der zweite starke Fahrer, man muss es so sagen. Also wenn er sich zusammenreißt und alles passt, dann ist er ja auch in der Lage, aufs Podium zu fahren und um Siege zu kämpfen. Und die braucht Yamaha, um eben die Triple Crown zu holen. Und ich sehe da ehrlich gesagt niemanden, der da ersatzweise einspringen kann und dieselben Ergebnisse liefern könnte. Klar, es gab vorher auch schon merkliche Risse im Verhältnis zwischen Yamaha und Vinales. Nicht umsonst hat man ja in beiderseitigem Einvernehmen den Vertrag zum Saisonende vorzeitig beendet. Aber es wäre, glaube ich, für beide Parteien schon gut gewesen, die Saison irgendwie gemeinsam einigermaßen gütlich zu Ende zu bringen. Ob das jetzt noch möglich ist, das wird die Zeit zeigen, aber viele glauben nicht mehr dran.
Jetzt sprechen wir natürlich ja immer von dieser Überbelastung des Materials, des Motors. Das ist natürlich keine Sache, ja, was irgendwie so ein kleineres Vergehen ist, sondern damit hat Vinales ja nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Fahrer extrem gefährdet und ist da ins Risiko gegangen. Gerald, kannst du deshalb diese Strafe, diese Konsequenzen, diese Suspendierung, kannst du die nachvollziehen?
Nicht direkt bei Yamaha drinnen und diese Differenzen, die es auch auf persönlicher Seite gibt, sind da von außen sehr schwer mitzubekommen und zu beurteilen. Ob das wirklich diese technische Geschichte war, weiß ich nicht, weil wenn ein Fahrer in der Auslaufrunde ein tolles Ergebnis haben, machen sie das auch manchmal mit dem Motor. Und effektiv gesehen, die Elektronik gibt frei, wie viel Leistung du hast. Ja? Also wenn du jetzt im normalen Rennbetrieb auf die Stazielgerade fährst und du gibst Vollgas, heißt das nicht, dass du Vollgas kriegst aufs Hinterrad, sondern nur so viel, wie die Elektroniker einprogrammiert haben, dass du an Leistung freigeben kannst. Ja, also, und die programmieren das im Prinzip für jede Passage der Strecke, wie viel Leistung du hast. Das heißt, wenn du das Gas auf Position X aufdrehst, kann das zu verschiedenen Punkten auf der Strecke eine andere Leistung ans Hinterrad abgeben. Ja, also, wie gesagt, ich bezweifle ein bisschen, dass das der Grund war. Wenn wir zurückschauen auf die vergangenen Monate, fand ich interessant, dass bei der Teampräsentation im Januar oder Februar so sehr von Seiten Vinales, aber auch von Lynn Jarvis und Merigali betont wurde, dass er die volle Unterstützung vom Management hat, dass das Management jetzt verstanden hat, was er braucht und sie ihm den vollen Support geben. Und dann wurde eben x-mal betont, wie gut die Harmonie ist, wie gut die Zusammenarbeit ist, dass sie ihn unterstützen und, ja. Im Endeffekt haben sie ihm dann einen neuen Crewchief im Laufe der Saison vor die Nase gesetzt. Dann hatten wir diese Geschichte auf dem Sachsenring, wo er da quasi auf den letzten Plätzen herumgefahren ist. Dann in Assen war er Zweiter, dann kam es zur Trennung. Jetzt kam es zu dieser Suspendierung. Vinales sagt immer, dass mit seinem Team alles gut ist, aber er den Yamaha-Bossen nicht vertraut, also Lynn Jarvis und Merigali. Also, wie gesagt, ich glaube, dass das schon eine Geschichte ist, die sich auf persönlicher Ebene schon viel, viel länger anbahnt, weil wenn man schon im Winter sagt, man hat das jetzt alles verstanden, auch eben psychologische Aspekte und so, und so betont wird, dass man ihn unterstützt, ja, muss es schon vorher Probleme gegeben haben, weil sonst würde man das ja nicht so extrem betonen, ja, im Winter. Scheinbar hat das halt nicht funktioniert. Ob er jetzt die Saison bei Yamaha zu Ende fahren wird, ich habe keine Ahnung. Es ist auf der einen Seite zu hören, dass es vielleicht passieren wird, dass er zumindest noch einige Rennen fahren wird. Auf der anderen Seite ist wieder zu hören, dass er es gar nicht mehr fährt, aber es wirkt einfach von außen so sehr, dass das Band halt jetzt komplett zerschnitten ist, ja. Und es ist ja jetzt mittlerweile auch offiziell, dass er für nächstes Jahr bei Aprilia fahren wird. Das heißt, er wechselt zu einer anderen Marke. Und da ist natürlich auch die Frage, ob Yamaha möchte, dass Vinales bis zum Schluss der Saison in die Entwicklung eingebunden ist, um das Wissen natürlich zu Aprilia mitzunehmen, die in einem Aufholprozess sind. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, wie Jorge Lorenzo von Yamaha zu Ducati gewechselt ist, hat man ihn bis zum Saisonende fahren lassen. Er durfte dann die Testfahrt in Valencia im November direkt nach dem Saisonfinale fahren, anschließend aber nicht mehr weitere Tests im gleichen Kalenderjahr bestreiten. Ja. Das hat Yamaha gemacht, weil zwischen Lorenzo und Lynn Chávez einfach ein sehr gutes persönliches Vertrauensverhältnis da war. Und deswegen haben sie ihm das ermöglicht, dass er einfach A, die Saison zu Ende fahren darf und B, diesen kurzen Test bei Ducati machen darf. Und das kann ich mir irgendwie nach diesen ganzen Differenzen zwischen Vinales und Yamaha ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Ja. Also es würde mich schon überraschen, wenn er in Silverstone auf der Yamaha sitzt. Aber ausschließen will ich es auch nicht. Ja. Also wir haben schon sehr viele crazy Geschichten im Motorsport erlebt. Diese Suspendierung ist ja auch so eine verrückte Geschichte, die man auch nicht sehr häufig erlebt. Ja, schwierig. Ich glaube, insgesamt ist da das Band zerschnitten. Seine Zukunft heißt Aprilia. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich Silverstone abwarten, um zu sehen, was dort passieren wird. Yamaha Japan war in der Sommerpause. Da war das Management nur am Rande informiert. Das war eine Entscheidung, diese Suspendierung vom Rennteam in Europa. Die großen Entscheidungen trifft dann aber doch das Management in Japan. Jetzt schauen wir mal, was die Japaner entscheiden. Ja, und das ist, glaube ich, das, worauf auch das europäische Team wartet und auf das, was Vinales auch wartet und dann eben auch, worauf wir warten, was dann einfach in Silverstone passieren wird.
Wir wollen dann auch gar nicht groß weiter spekulieren, wen wir dann ja in Silverstone in 2 Wochen auf dem Motorrad sehen. Eine Sache, über die wir nicht spekulieren müssen, das ist das Aus von Petronas als Hauptsponsor in der MotoGP. Gerald, was bedeutet das genau? Was hat das für Konsequenzen? Das hat schon ziemlich große Konsequenzen,
weil Petronas ja eine sehr, sehr große Ölfirma ist. In der Formel 1 sind sie mit dem Mercedes-Team seit vielen Jahren sehr eng verbunden. Einerseits als Sponsor, andererseits auch als Schmierstoffpartner und Technologiepartner. Und in der MotoGP haben sie sich auch eben dieses Standbein aufgebaut. Wir dürfen nicht vergessen, die MotoGP ist in Malaysia sehr, sehr populär. In den vergangenen Jahren waren die MotoGP-Rennen ausverkauft und Petronas Hauptsponsor investiert da halt sehr viel Geld, ist sehr eng mit der Strecke verbunden. Razlan Razali, der Teamchef, war ja früher Manager der Sepang-Rennstrecke. Und die Formel 1 hat einfach an Popularität in Malaysia eingebüßt. Ja, die haben einfach viel zu wenig Tickets verkauft und deswegen ist Malaysia auch aus dem Formel 1-Kalender rausgeflogen. Und da hat man eben gedacht, okay, MotoGP ist super populär, sie bauen jetzt das Team auf mit Yamaha als Partner, haben mit Quartararo natürlich einen Glücksgriff gemacht, ja, der da gleich von Anfang an für Furore gesorgt hat. Morbidelli, vergangenes Jahr Vize-Weltmeister geworden. Dann haben sie jetzt den Coup geschafft, Rossi ins Team zu holen. Sportlich zwar nicht erfolgreich, aber aus Marketing-Sicht ist das natürlich Gold wert. Und sie ziehen jetzt trotzdem den Stecker. Und das hat natürlich ziemlich große Auswirkungen, weil auf der einen Seite werden die Teams das Budget ist dann einfach total klein. Wir wissen momentan auch nicht einmal, ob sie jetzt schon einen Hauptsponsor für nächstes Jahr haben. Also das wird für das Sepang Racing Team wirklich schwierig, die Finanzierung für nächstes Jahr überhaupt auf die Beine zu stellen. Die beiden Teams in den kleinen Klassen werden eingestellt, aus Kostengründen. Komplette Fokus liegt dann auf dem MotoGP-Team. Man hat den Yamaha-Vertrag, so wie man hört, auch nachverhandelt, dass sie ältere Spezifikationen zu einem günstigeren Preis bekommen. Um hier noch einen kurzen Hintergrund von der Geschichte herzugeben, das Tech 3 Yamaha-Team ist ja auch immer mit älteren Spezifikationen gefahren. Und das Petronas-Team hat dann immer eine aktuelle Werkspezifikation gehabt, ja, mit der in der ersten Saison Morbidelli gefahren ist, in der zweiten Saison Quartararo und jetzt Rossi fährt. Und die haben diese Spezifikation nur bekommen, weil einfach Petronas mehr Geld für dieses Motorrad bezahlt. Ja. Und dieses mehr Geld ist jetzt nicht mehr vorhanden, das heißt, sie fahren eben mit älteren Spezifikationen, ja, fertig, ja, im nächsten Jahr. Was natürlich sportlich nicht sehr aussichtsreich ist, wenn wir uns ansehen, wie schwer sich Morbidelli in diesem Jahr in der ersten Saisonhälfte getan hat. Und wie gesagt, wenn sich so ein großer Sponsor zurückzieht, ist das halt generell schwierig. Ja, kein gutes Zeichen für die MotoGP im Gesamten. Und das andere Problem ist, finde ich, die Yamaha müsste sich die Strategie irgendwie überlegen. Ja, weil momentan bewegen sie sich so in die Richtung, dass sie mit Quattro einen Spitzenfahrer haben und alle anderen sind jetzt nicht so stark. Wobei man Morbidelli hat halt das schlechte Material und ist auch eben verletzt mit der Knieoperation. Das ist ähnlich wie bei Honda, wo Marc Marquez über Jahre alles gewonnen hat und sonst war eigentlich nichts. Ja, also Yamaha muss hier von der Gesamtstrategie, finde ich, aufpassen, in welche Richtung sie sich entwickeln. Weil wenn du dir zum Beispiel KTM ansiehst, die finanzieren das komplette Tech3-Team. Wenn du dir Ducati anschaust, Pramac, die haben auch das aktuelle Material zur Verfügung, da finanziert Ducati extrem viel mit. Honda hat das LCR-Team finanziert zur Hälfte oder zwei Drittel das LCR-Team, ja. Und Yamaha fährt die Strategie, wir haben das Werksteam und das Kundenteam muss halt schauen, wo es bleibt und muss halt einen Sponsor auftreiben, damit die halt auch konkurrenzfähige Motorräder haben, ja. Und diese Strategie scheint nicht mehr auf zeitgemäß zu sein in der MotoGP, ja. Eigentlich müsste Yamaha von sich aus mehr Geld investieren und das Kundenteam mitfinanzieren, damit du vier gleichwertige Motorräder mit vier starken Fahrern im Feld hast. Ja. Also das wird sicher bei Yamaha Japan zusätzlich zu dieser ganzen Vinales-Diskussion, die wir jetzt momentan haben, auch für viel Kopfzerbrechen bereiten, was man jetzt wirklich in Zukunft macht. Und meiner Meinung nach müsste Yamaha hier die grundlegende Strategie für die MotoGP ändern und einfach mehr Geld investieren.
Jetzt hast du kurz schon mal die kleinen Klassen angesprochen, Moto 2 und Moto 3. Auch die sind natürlich am Wochenende gefahren und auch darüber wollen wir natürlich nochmal kurz sprechen. Juliane, wie waren denn die beiden Rennen in den beiden unteren Klassen?
Ja, also in der Moto 2 haben wir Raúl Fernández zurück an der Spitze gesehen. Der hatte ja in Spielberg 1 nicht so viel Freude, einmal mit der vorzeitigen Ankündigung von KTM, dass er nächstes Jahr zu Tech 3 in die MotoGP aufsteigt. Da gab es ja einige Diskussionen drum und er hat sich auch auf Social Media dann so ein bisschen schwurbelig zugeäußert, will ich mal sagen, hat dann auf der Strecke auch nicht so abliefern können, wie er wollte, aber dieses Mal hat es mit einem Sieg geklappt, während sein Teamkollege, der WM-Leader Remy Gardner, nicht aufs Podest gefahren ist. Das heißt, der Abstand in der WM ist auch kleiner geworden, die beiden kämpfen ja um den Titel, da spitzt sich die Lage also zu, kann man sagen. Und in der Moto3 haben wir einen sehr, sehr spannenden Kampf um den Sieg gesehen. Da ging es nämlich in den letzten Runden zwischen Sergio Garcia und Dennis Öncü heiß her. Öncü hat lange im Rennen geführt und Garcia hat ihn dann auf den Schlussrunden noch kassiert und dritten Saisonsieg gefeiert, glaube ich, wenn ich jetzt es richtig in Erinnerung habe. Und hat sich auch ein Stück weiter ran an Pedro Acosta gekämpft, der Vierter geworden ist, das Podest knapp verpasst hat. Er hat aber in der WM noch ein gutes Polster, aber man hat gesehen, auch er ist nicht ständig auf dem Podest, also hier könnte sich die Situation auch nochmal zwischen ihm und Garcia ein bisschen zusammenschieben gegen Saisonende hin, also so ganz unspannend bleibt es da auch nicht.
Und dann würde ich sagen, schließen wir doch mal dieses Wochenende ab. Weiter geht's dann in zwei Wochen mit dem Grand Prix in Silverstone. Ob das dann mit Vinales passiert oder ohne ihn, das könnt ihr in der Zwischenzeit nachlesen bei den Kollegen von motorsporttotal.com. Und alle Infos zum Rennwochenende, die bekommt ihr dann natürlich im Anschluss hier bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM bei meinsportpodcast.de in Kooperation mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Ich danke euch, dass ihr auch in dieser Woche zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und sage ciao und bis zum nächsten Mal.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.